Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses im zweiten Quartal 2013. Für Ihre Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Christian Groß übergeben. Bitte schön.
Danke sehr. Guten Morgen und herzlich willkommen auch von meiner Seite zur Telefonkonferenz der Halbjahresergebnisse der Allianz Gruppe. Wie zur Jahresmitte üblich wird Ihnen zunächst Michael Dickmann seine Einschätzung zum ersten Halbjahr geben und danach wird Sie Dieter Wemmer durch die Ergebnisse, die detaillierten Ergebnisse des zweiten Quartals führen.
Ja, vielen Dank, Herr Groß. Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Es ist ein wunderschöner Tag in München. Karibische Temperaturen und wir sind alle bester Laune, denn die Urlaubszeit steht vor der Tür. Dankeschön für Ihr Interesse, dass Sie hier bei der Vorstellung der Halbjahresergebnisse dabei sind. Ich werde Ihnen einen Überblick in der üblichen Form geben, dass ich zunächst mal über die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr spreche, dann über die aktuellen Entwicklungen berichte und dann unseren Ausblick auf das Gesamtgeschäftsjahr 2013 präzisieren werde. Danach wird Ihnen dann Herr Wemmer wie üblich die Details zum zweiten Quartal im Detail erläutern. Wie Sie sich vielleicht noch erinnern, verlief das erste Quartal dieses Jahres ja ausgesprochen positiv, weil es nur sehr, sehr wenige Sonderbelastungen gab. Das setzte sich auch im April und bis fast zum Ende im Mai fort. Und erst im Juni gab es dann einige geschäftliche Einschläge, auf die ich im Einzelnen noch zu sprechen komme. Die wechselhaften Entwicklungen im zweiten Quartal haben sich auch in unserem Aktienkurs gespiegelt. Dieser stieg in diesem Quartal zunächst von 106 Euro Ende März auf 120 Euro und endete dann Ende Juni mit 112 Euro. Heute sind wir gerade über die 120 wieder rübergekommen. Mit 7,1% ist die Allianz-Aktie im ersten Halbjahr dennoch stärker gestiegen als die Aktien der Versicherungsbranche insgesamt, die um 5,9% zulegten. Der Eurostoxx 50 verlor dagegen im ersten Halbjahr 1,3%. Trotz der angesprochenen Kursschwankungen im ersten Halbjahr zeigt die relative Performance unserer Aktie, dass die Allianz auf Kurs bleibt und das Quartal für Quartal zuverlässig unter Beweis stellt. Unsere solide Entwicklung darf aber nicht den Blick darauf verstellen, dass die wirtschaftliche Lage vor allem in Europa schwierig bleibt. Dies reflektiert sich zum Beispiel in der Entwicklung der Umsätze im Schadenunfallgeschäft. Ich komme damit zu den Kerndaten des ersten Halbjahres 2013 und im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2012. Der Gesamtumsatz lag mit knapp 59 Milliarden Euro um 6,5% über dem Vorjahreswert. Das operative Ergebnis stieg auf 5,2 Milliarden Euro, das ist ein Plus von 12,7%. Der Halbjahresüberschuss, also das Nettoergebnis, legte mit 25,3% noch deutlicher zu als das operative Ergebnis und beträgt fast 3,3 Milliarden Euro. Das hilft uns, weiterhin attraktive Dividenden zu zahlen und zusätzlich auch in organisches Wachstum und Akquisitionen zu investieren. Mit einer Solvabilitätsquote von 177% gehört die Allianz unverändert zu den am stärksten kapitalisierten Unternehmen der Branche. Damit komme ich als erstes zum Sachversicherungsgeschäft. Das Ergebnis wurde maßgeblich von der Juniflut in Mitteleuropa beeinflusst. Zum zweiten Mal binnen weniger Jahre wurde Österreich, die Tschechische Republik und der Süden und Osten Deutschlands von einer sogenannten Jahrhundertflut getroffen. Mit geschätzten mehr als 10 Milliarden Euro sehen wir hier einen enormen ökonomischen Schaden. Es ist aber nicht allein der Umfang, sondern auch die hohe Anzahl der Betroffenen, die diese Flut zu einem Großschadenereignis der besonderen Art macht. Unsere Leistungen an unsere Kunden werden sich nach den aktuellen Berechnungen auf mehr als 700 Millionen Euro belaufen. Nach Rückversicherung liegt der Schaden bei rund 330 Millionen Euro und wir haben alles getan, um den Betroffenen möglichst schnell und unkompliziert zu helfen. Dazu haben wir nicht nur die Zahl der Schadensachverständigen, sondern auch die Regulierungsvollmachten für die Vertreter erhöht. Bis dato wurden rund 50.000 Hochwasserschäden aufgenommen, von denen bereits 32.000 reguliert wurden. Dafür würde ich mich gern bei allen Betroffenen bedanken. Trotz dieser Belastung und einiger anderer, weniger prominenter Wetterereignisse verbesserte sich die Schadenkostenquote im ersten Halbjahr um 1,6 Prozentpunkte auf 95,1%. Das operative Ergebnis der Sachversicherung stieg um 11,9% und erreichte 2,5 Milliarden Euro. Im Lebensversicherungsgeschäft konnten wir den Umsatz in den ersten 6 Monaten des Jahres um 9% deutlich steigern. Wesentliche Wachstumsimpulse kamen aus Italien, Frankreich und der Region Asien-Pazifik. Das operative Ergebnis verringerte sich im selben Zeitraum um 7,2% auf 1,5 Milliarden Euro. Das ist vor allen Dingen auf ein niedrigeres operatives Investmentergebnis zurückzuführen. Damit komme ich zum Asset Management. Das hat ja ganz besondere Aufmerksamkeit erfahren in den letzten Wochen. Hier war vor allem die zweite Hälfte des zweiten Quartals herausfordernd. Wir haben nach den plötzlich steigenden Renditen am Rentenmarkt in der zweiten Quartalshälfte Abflüsse aus Anleiheportfolien erlebt. Dennoch haben wir unter dem Strich auch im zweiten Quartal Nettomittelzuflüsse von 7 Milliarden Euro verzeichnet. Für das erste Halbjahr belaufen sich diese insgesamt sogar auf 50 Milliarden Euro. Mit 1,7 Milliarden Euro erzielten wir zudem ein hervorragendes operatives Ergebnis, wie die Steigerung um über 43% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich macht. Auf die Entwicklungen bei PIMCO komme ich später zurück. Insgesamt, meine Damen und Herren, zeigen diese Ergebnisse, dass wir auch unter relativ schwierigen Rahmen- und Marktbedingungen in allen Geschäftsbereichen erfolgreich agieren. Das Zinsumfeld stellt weiterhin die größte Herausforderung dar. Das gilt nicht nur für das niedrige Zinsniveau insgesamt, sondern auch für plötzliche und kurzfristige Auf- und Abwärtsbewegungen. Nach diesem Überblick über die Ergebnisse werde ich nun auf einige Meilensteine des ersten Halbjahres eingehen, und zwar operative Verbesserungen in Kernmärkten, organisches Wachstum sowie Akquisitionen. Lassen Sie mich mit Fireman's Fund und Allianz Deutschland beginnen. Danach gehe ich dann kurz auf unsere Töchter in Südeuropa ein, weil diese natürlich in einem besonders schwierigen Umfeld operieren und es sehr wichtig ist, sich nicht den negativen Trends in diesen Märkten zu ergeben. Zunächst Fireman's Fund. Hier werden wir unsere Strategie als Anbieter spezialisierter Versicherungslösungen unter der Leitung von Andrew Torrance weiter verfolgen. Die ersten Ergebnisse sind ermutigend. Die Profitabilität im Neugeschäft stieg im ersten Halbjahr dank strenger Kostendisziplin und einer Verbesserung im Geschäftsmix. Die Schadenkostenquote hat sich in den vergangenen 6 Monaten ebenfalls laufend verbessert und lag zuletzt nur noch knapp über 100%. Ein weiteres positives Beispiel für operative Verbesserungen ist Allianz Deutschland. Im zweiten Quartal haben wir für die internationale Analystengemeinschaft den jährlich stattfindenden Allianz Capital Markets Day veranstaltet. Dieses Jahr stand die Allianz in Deutschland im Mittelpunkt. Das Echo zur Ausrichtung und Entwicklung in allen drei Geschäftssegmenten war sehr positiv, auch wenn die Flut und weitere Hagelereignisse natürlich die Schadenkostenquote im Sachversicherungsgeschäft beeinträchtigen. Aber ich glaube, es hat jeder gesehen, welche großen operativen Fortschritte gemacht worden sind und dass diese Einmalereignisse den Blick da nicht trüben dürfen. An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig, ein Thema aufzugreifen, das in den letzten Wochen viel Aufmerksamkeit erfahren hat. Es geht um das neue Rentenversicherungsprodukt der Allianz Deutschland mit dem Namen Perspektive. Mit diesem Produkt bieten wir unseren Kunden in der Ansparphase eine im Vergleich zum klassischen Rentenversicherungsprodukt erhöhte Renditechance und garantieren zugleich alle eingezahlten Beiträge. In der Rentenphase schließt sich dann eine garantierte lebenslange Rente an, die mit dem dann gültigen Garantiezins berechnet wird. In der öffentlichen Auseinandersetzung mit diesem neuen Produkt geht es bislang sehr stark um den Garantiezins. Und aus Kundensicht ist der Garantiezins natürlich auch einer der wichtigen Faktoren, aber eben nur einer. Denn seine Bedeutung wird gegenüber anderen Faktoren umso geringer, je niedriger der Garantiezins ist. Unsere Kunden interessiert mit Blick auf den eigenen Rentenbeginn in erster Linie, was wir für sie als Gesamtleistung erwirtschaften können. Und auch wenn wir zurzeit eine ungewöhnlich lange Phase niedriger Zinsen durchlaufen, so ist es doch wichtig, noch einmal daran zu erinnern, dass unsere Lebensversicherungskunden in den letzten Jahren immer mehr als den gesetzlichen Garantiezins von aktuell 1,75% erhalten haben. Diesen Garantiezins allerdings immer gewährleisten zu können, kostet den Kunden ein Stück seiner Rendite. Unser neues Produkt verzichtet daher in der Ansparphase auf den gesetzlichen Garantiezins und bietet dafür einen langfristigen Renditevorteil im Vergleich zur klassischen Rentenversicherung. Bei dem Produkt Perspektive deklarieren wir zum Beispiel für das Jahr 2013 eine Gesamtverzinsung von 4,5%. Das sind 30 Basispunkte mehr als bei klassischen Rentenversicherungen. Und diese Rendite kann sich im aktuellen Umfeld und im Vergleich zu allen anderen Altersvorsorgeanlagen sicherlich mehr als sehen lassen. Auf die durchschnittliche Anspardauer eines Vertrages von 30 Jahren hochgerechnet, ergebe dies ein um knapp 5% höheres Gesamtkapital. Tatsächlich bietet also auch Perspektive weitreichende Garantien. So entspricht die Leistung bei Ablauf und auch bei Tod mindestens der Summe der eingezahlten Beiträge. Außerdem, und das wurde in der Berichterstattung häufig übersehen, ist diese Garantiesumme in der Ansparphase nicht statisch. Jeder jährlich zugeteilte laufende Überschuss bleibt dauerhaft am Kunden und erhöht damit das Garantiekapital auf die gesamte Restlaufzeit des Produktes. Die Garantiesumme wird also immer größer und nie kleiner. Beim derzeitigen Zinsniveau ist auch die Frage durchaus berechtigt, warum man den aktuellen Garantiezins von 1,75% schon jetzt für die gesamte Rentenzeit festschreiben sollte. Deshalb bieten wir mit Perspektive den Vorteil, dass zum Start der Rentenphase nicht der heutige Garantiezins als Grundlage für die Rentenberechnung genommen wird, sondern der dann gültige Garantiezins. Und das heißt, wenn das Niveau des Garantiezinses bei Renteneintritt über 1,75 liegt, dann führt das zu einer höheren garantierten Rentenzahlung. Nochmal zusammengefasst, wer Vertrauen in die künftige wirtschaftliche Entwicklung hat, der kann sich mit Perspektive für ein Produkt entscheiden, mit dem er an dieser Entwicklung stärker partizipiert als beim traditionellen Rentenprodukt mit durchlaufender Garantie. Gleichzeitig genießt man ein sehr hohes Maß an Sicherheit, denn das Verlustrisiko ist null. Und meine Damen und Herren, lassen Sie uns auch nicht vergessen, dass die Einführung von Perspektive genau das ist, was Gesetzgeber und Regulierungsaufsicht von Versicherern erwarten. Der Gesetzgeber verlangt im Sinne des Schutzes der Kunden, aber auch der Steuerzahler für alle eventuellen Risiken erhöhte Sicherheiten. Sicherheit bedeutet im Versicherungsbereich Vorhaltung von mehr Risikokapital und das wiederum übersetzt sich für den Kunden in erhöhte Kosten. Das hat zur Folge, dass die Übernahme aller Garantierisiken bei gleichzeitigem Eingehen von Kapitalmarktrisiken kaum noch möglich ist, weil es für den Kunden schlichtweg zu teuer wird. Die Produktlandschaft der Garantieprodukte wird sich daher unseres Erachtens in zwei Gruppen aufteilen. Zum einen wird es auch weiterhin die traditionellen Produkte mit lebenslanger Garantie geben. Allerdings werden diese aufgrund einer risikoarmen Kapitalanlage vergleichsweise begrenzte Renditechancen haben. Zum anderen werden zunehmend neue Produkte auf den Markt kommen, weiterhin mit Garantien, aber eben in geringerem Umfang oder wie wir es nennen, gespalten. Dafür erweitern diese Produkte die Spielräume in der Kapitalanlage und ermöglichen eine höhere Rendite. Eines der ersten Angebote aus dieser neuen Gruppe ist eben unser Produkt Perspektive. Neben diesen beiden Produktarten mit Garantien gibt es natürlich auch weiterhin Rentenversicherungsprodukte ohne Garantie, also fondsgebundene Rentenversicherungen. Diese spielen allerdings zurzeit in Deutschland nur eine vergleichsweise geringe Rolle, jedenfalls vergleichsweise geringer als in anderen europäischen Ländern. Lassen Sie mich nun, wie eben angekündigt, zu unseren Tochtergesellschaften in den Peripheriestaaten Europas kommen. Insgesamt hat sich das Geschäft der Allianz auch in Südeuropa trotz der insgesamt schwierigen Rahmenbedingungen gut entwickelt. So hat unsere italienische Tochter ihren äußerst erfolgreichen Jahresstart im zweiten Quartal fortgesetzt. Das operative Ergebnis verbesserte sich im ersten Halbjahr 2013 insgesamt um knapp 45%. Die Schadenkostenquote sank um 9,4 Prozentpunkte und frühere Investitionen in IT-Systeme, Telematik und den Vertrieb haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. So stieg zum Beispiel seit 2009 die Anzahl an Telematikversicherungen, sogenannte Pay-as-you-drive-Versicherungen, von 6.000 auf 160.000 Stück. Im Direktgeschäft haben wir sogar erstmalig die Marke von 1 Million Verträgen übertroffen. Im Leben war besonders der Vertrieb über unsere Financial Advisors und über unser Joint Venture mit UniCredit erfolgreich. Auf ein spezielles Fondsprodukt in Italien komme ich gleich noch zu sprechen. Herausfordernd bleibt die Situation weiterhin in Griechenland. Trotz sinkender Umsätze infolge der schweren Rezession haben wir Profitabilität und Kundenanzahl im Sachgeschäft weiter ausbauen können. Der Autoversicherungsmarkt in Griechenland leidet unter starkem Preisdruck und ist sehr wettbewerbsintensiv. Trotzdem stieg die Anzahl der von uns versicherten Fahrzeuge im ersten Halbjahr um 15%. Im gleichen Zeitraum haben wir im Lebensversicherungsgeschäft unsere Produktpalette erweitert und bieten als erstes Versicherungsunternehmen im griechischen Markt jetzt auch fondsgebundene Lebensversicherungen an. Auch unsere spanischen und portugiesischen Tochtergesellschaften haben sich gut entwickelt. In Spanien steigerten wir trotz eines schrumpfenden Marktes unsere Kundenbasis um rund 5%. In Portugal konnten wir bei anhaltend schwieriger wirtschaftlicher Gesamtsituation den Profitabilitätsvorsprung im Vergleich zu unseren Wettbewerbern im Vorjahr weiter vergrößern. Und auch in Portugal verzeichneten wir im ersten Halbjahr ein Kundenwachstum von 5% und setzten damit den guten Kurs des letzten Jahres fort. Die nächsten Meilensteine, auf die ich eingehen werde, stehen für das organische Wachstum der Allianz im ersten Halbjahr. Mit dem gesamten Wachstum von 6,5% sind wir natürlich sehr zufrieden. Eine Region mit überdurchschnittlichem Wachstum bleibt für uns Lateinamerika. Die Bevölkerung ist jung und die Mittelschicht vergrößert sich kontinuierlich. Mit zunehmendem Wohlstand steigt zugleich der Wunsch der Menschen, ihren Besitz abzusichern. Und auch Themen wie die Gesundheits- und Altersvorsorge rücken zunehmend in den Blickpunkt der aufstrebenden Mittelschicht. Die sich hieraus ergebenden Chancen können Sie an unseren zweistelligen Wachstumsraten in der Region ablesen. Um unsere Kunden und Vertreter in Lateinamerika bestmöglich zu unterstützen, implementieren wir gegenwärtig unsere bereits in Spanien und Portugal gewährte IT-Plattform. Sie hat sich auf der Iberischen Halbinsel für signifikante Effizienz- und Wachstumssteigerungen bewährt und wird auch unser Geschäft in Lateinamerika weiter voranbringen. Kolumbien arbeitet bereits seit diesem Jahr auf der Plattform. Die Einführung in Brasilien ist nach der Testphase im vierten Quartal für Anfang 2014 geplant. Argentinien und Mexiko befinden sich gerade in der Prüfung. Ein weiterer Weg, organisch zu wachsen, ist die Entwicklung und erfolgreiche Einführung neuer und innovativer Produkte, die auf die besonderen Bedürfnisse in den einzelnen Ländern abgestimmt sind. In Italien bieten wir unseren Kunden mit Progetto Reddito ein neuartiges, fondsgebundenes Produkt an. Damit kommen wir dem Wunsch zahlreicher Kunden nach verlässliche und regelmäßige Kapitalerträge zu erzielen. Bei diesem Produkt legt der Anleger einmalig einen Betrag in einem von uns verwalteten Dachfonds an und erhält im Gegenzug jedes Quartal Einkünfte aus der Kapitalanlage ausgezahlt. Mit dem Produkt haben wir in nur 6 Monaten einen Umsatz von knapp 700 Millionen Euro erzielt. Ein zweites Produkt ist im Bereich der Agrarversicherung. Hier befinden wir uns gerade im letzten Stadium der Entwicklung einer Fernerkundungstechnologie auf Basis satellitengestützter Radardaten zur Überwachung des Biomassewachstums. Diese Technologie wird die breite Einführung von Ernteversicherungen auch in Entwicklungsländern ermöglichen. Der Pilot wird 2014 starten und dies ist eins von vielen Beispielen, wie wir durch den Einsatz von Technologie das Kerngeschäft stärken, neue Geschäftsfelder erschließen und gleichzeitig einen wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag leisten können. Mit dem Produkt Allianz Cyber Protect haben wir vor kurzem ein Versicherungsprodukt auf den Markt gebracht, das Unternehmen gegen verschiedenste Arten von IT-Risiken schützt. Allianz Cyber Protect ist die erste und einzige Cyber Police, die sowohl Haftpflicht und Eigenschäden sowie Kosten für Serviceleistungen deckt und darüber hinaus bei datenschutzrechtlichen Verfahren Kosten übernimmt. Nach der Einführung von Allianz Cyber Protect in Deutschland wird das Produkt noch in diesem Jahr in Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Australien und Neuseeland eingeführt. Wie wir alle wissen, schreitet die Digitalisierung und Vernetzung unterschiedlichster Lebensbereiche weiter voran. Wir sind gerade dabei, unter dem Stichwort Connected Home erste Ideen gemeinsam mit ausgewählten Energie- und Telekommunikationsunternehmen zu entwickeln. Vorstellbar wäre ein Produktkonzept in Kombination mit einer Hausratversicherung oder auch Assistenzleistungen. Kunden könnten zum Beispiel via Smartphone über einen Wasserschaden oder einen aktivierten Rauchmelder informiert werden und damit sofort auf mögliche Schäden reagieren. Die ersten Testphasen von einzelnen Produktideen laufen gerade in Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Neben diesen Produkten haben wir vor allem auch im Vertrieb im ersten Halbjahr signifikante Fortschritte erzielt. So wurde die Vertriebskooperation mit der Großbank HSBC weiter vertieft. Nach den Vereinbarungen im ersten Quartal, die den Verkauf von Allianzprodukten über die HSBC-Filialen in der Türkei und in Asien vorsehen, haben wir im zweiten Quartal ein weiteres Abkommen unterschrieben. Dadurch wird Euler Hermes weltweit der exklusive Anbieter von Kreditversicherungslösungen für HSBC-Geschäftskunden. Darüber hinaus haben wir mit Yapı Kredi, der viertgrößten Privatbank in der Türkei, eine exklusive Vertriebsvereinbarung über 15 Jahre geschlossen, die uns Zugang zu 6,5 Millionen Kunden ermöglicht. Die Türkei ist auch ein sehr gutes Beispiel für unseren Ansatz der komplementären Akquisition. Wir haben von Yapı Kredi das Sachversicherungsgeschäft vollständig sowie das Lebens- und Rentengeschäft zu 80% übernommen. Hier sind mittlerweile alle behördlichen Genehmigungen erteilt, sodass wir von Juli an das Geschäft mit unserer Gesellschaft in der Türkei konsolidieren werden. Mit dieser Transaktion sind wir die Nummer 1 in einem der am schnellsten wachsenden Versicherungsmärkte der Welt mit robustem Konjunkturausblick und einer großen, jungen Bevölkerung von 75 Millionen Menschen. Nach diesen Meilensteinen komme ich nun zu den wichtigsten aktuellen Branchenthemen, die unser Umfeld in den letzten Monaten beeinflusst haben. So werde ich etwas sagen dazu, wo stehen wir in der Regulierungsdiskussion, wie sollte es bei der Sanierung des europäischen Währungsraums weitergehen und wie beeinflusst die Geldpolitik der Notenbanken das Investmentumfeld. Ich verstehe sehr gut, dass die regulatorischen Rahmenbedingungen der Versicherungsbranche für die allgemeine Öffentlichkeit ein schwer durchschaubares Thema sind, vielleicht ähnlich schwer einzuschätzen wie der Weg Europas zurück zum nachhaltigen Wachstum. Für unsere Kunden und uns sind diese Fragen allerdings von großer Wichtigkeit. Die Allianz, und das wissen Sie, unterstützt die zügige Einführung der EU-Richtlinie zur Solvabilität von Versicherungen, also Solvency II. Voraussetzung ist jedoch eine zielführende Lösung für das langfristige Garantiegeschäft. Die jetzt vorliegenden Vorschläge der Europäischen Versicherungsregulierungsbehörde EIOPA und der litauischen Ratspräsidentschaft gehen in die richtige Richtung, sind aber immer noch nicht ausreichend. Im Neugeschäft können und werden wir flexibel auf neue regulatorische Anforderungen reagieren. Für den Bestand sehen wir jedoch erheblichen Handlungsbedarf. Hier benötigt die Versicherungsbranche eine ausreichend langfristige Übergangslösung. Sie sehen in meinem Redetext ein paar Beispiele dazu. Jetzt sind wir sehr froh, dass wir mit Herrn Dr. Wimmer, den Spezialisten, bei uns haben, sodass ich gar nicht lange auf diese Einzelheiten eingehen werde, sondern wir stehen Ihnen zur Verfügung, das ein bisschen näher auszudiskutieren, wenn dafür Interesse besteht bei Ihnen. Ein weiteres Regulierungsvorhaben von großer Tragweite für uns ist die Frage der globalen Systemrelevanz einzelner Finanzinstitute. Wir sind zwar weiterhin der Auffassung, dass das klassische Versicherungsgeschäft nicht systemrelevant ist und dass die Allianz keine systemrelevanten Aktivitäten betreibt. Die anderslautende Einschätzung des Financial Stability Boards müssen wir aber logischerweise akzeptieren. Wir werden nun die genauen Auswirkungen der Nominierung sowie die Umsetzung der Maßnahmen in den kommenden Wochen und Monaten in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden klären. Dabei sind wir zuversichtlich, dass es gelingen wird, sinnvolle Lösungen zu finden. Außerdem sind wir davon überzeugt, dass die Allianz auf der Kapitalseite, im Geschäftsmix und im Risikomanagement so gut aufgestellt ist, dass wir alle aus der Nominierung folgenden zusätzlichen Anforderungen bereits heute erfüllen. Ein Dauerthema bleibt natürlich auch die Eindämmung der Staatsschuldenkrise in Europa. Auch wenn viele Leute das Thema inzwischen verdrängen oder nicht mehr hören können, es ist einfach so, je länger die Krise anhält, desto schädlicher ist sie für den Zusammenhalt Europas. Wenn wir in Europa dauerhaft nachhaltiges Wachstum und gemeinsame Werte wollen, müssen wir die Währungsunion zum Erfolg führen und den eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende gehen. Dafür muss zwingend die leider immer weitergehende, das heißt weiter ansteigende Staatsverschuldung abgebaut werden. Litauen und Irland haben vorgemacht, was für Fortschritte ein konsequent durchgehaltener Sanierungskurs bewirken kann. Zum anderen müssen aber auch notwendige Strukturreformen weiter vorangetrieben werden und hier ist eine Bankenunion, verstanden als paneuropäische statt nationale Regulierung der Banken, ein wichtiger Beitrag. Aber ohne ein gemeinsames weitergehendes Politikverständnis und einheitliche Regeln in der Währungsunion werden wir aus diesem Schuldenlabyrinth nicht herausfinden. Wenn die Stabilität des Gesamtsystems bedroht ist, müssen wirksame Maßnahmen ergriffen werden können, die erlauben, auch in die nationale Fiskal- und Wirtschaftspolitik einzugreifen. Aber nicht allein die Fiskalpolitik, sondern nur eine Gestaltung der europäischen Einheit als ein europäischer Wirtschaftsraum kann aus meiner Sicht Europas Wettbewerbsfähigkeit stärken. Hier drängt sich geradezu eine gemeinsame Energie- und Infrastrukturpolitik auf. Zurzeit liegt die Aufmerksamkeit nach meiner Einschätzung zu einseitig auf dem Thema Schuldenpolitik und zu wenig auf dem Thema Wachstum. Und zwar grenzüberschreitendes Wachstum. Dies trägt auch dazu bei, dass die Kapital- und Finanzmärkte sehr sensibel auf alle Faktoren reagieren, die die zarten Wachstumsaussichten beeinträchtigen könnten. So wurden die Marktreaktionen zunehmend vom Verhalten der Notenbanken bzw. Aussagen der Währungshüter geprägt. Die Ankündigung des US-Notenbankenchefs, sich langsam von der Politik des billigen Geldes zu verabschieden, führt am Rentenmarkt zu heftigen und übertriebenen Reaktionen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag zuletzt mit 2,5 bis 2,6% um 60 bis 70 Basispunkte über dem durchschnittlichen Niveau der ersten 5 Monate dieses Jahres. Als weltweit größter Rentenfondsmanager blieb natürlich auch PIMCO davon nicht unbeeinträchtigt. Man darf aber bei temporären Abflüssen nicht überreagieren. Der Umgang mit Mittelzu- und Abflüssen gehört seit jeher zum Tagesgeschäft von Vermögensverwaltern. Und bitte lassen Sie uns bei aller Konzentration auf die Mittelabflüsse im Juni nicht vergessen. PIMCO verwaltet aktuell 1,2 Billionen Euro für Drittkunden und verzeichnet im ersten Halbjahr Nettomittelzuflüsse von knapp 45 Milliarden Euro. Sogar das schwierige zweite Quartal für sich gesehen hat PIMCO mit Nettomittelzuflüssen von mehr als 4 Milliarden Euro abgeschlossen. Zudem hat PIMCO in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, selbst Extremsituationen erfolgreich zu bewältigen. Und Herr Wimmer wird Ihnen das gleich erläutern. Sie werden auch einen Chart finden, an dem wir das nochmal plastisch zeigen werden. Zum Schluss möchte ich unseren Ausblick auf den weiteren Verlauf des Jahres erläutern und beziehe mich dabei wie in den vergangenen Jahren auf das operative Ergebnis. Im Nachgang zum ersten Quartal hatten einzelne Beobachter eine Anhebung unseres Ausblicks gefordert. Angesichts der angesprochenen Erfahrungen des zweiten Quartals betrachten wir unsere damalige Vorsicht auch aus heutiger Sicht als berechtigt. Aufgrund der guten Halbjahresergebnisse halten wir an unserem prognostizierten operativen Jahresergebnis von 9,2 Milliarden Euro plus minus 500 Millionen Euro fest, sehen aber auf Basis unserer heutigen Einschätzung das Ergebnis eher am oberen Ende der Spanne. Unsere Prognose steht dabei wie immer unter dem Vorbehalt, dass Naturkatastrophen und Turbulenzen an den Kapitalmärkten das normal erwartete Maß nicht übersteigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt wird Sie, Herr Wimmer, ausführlich die Ergebnisse des zweiten Quartals führen.
Ja, vielen Dank, Herr Diekmann, und guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich werde auf die Zahlen jetzt im Einzelnen eingehen. Ich hoffe, Sie hatten alle Gelegenheit, auf unserer Website den deutschen und englischsprachigen Text der Folienpräsentation zu finden und vor sich zu legen, denn ich werde mich auch in den Seitenzahlen darauf beziehen. Wenn wir in die Präsentation einsteigen, die Highlights im zweiten Quartal 2013 hat, glaube ich, Herr Diekmann in seiner Rede schon weitgehend erwähnt. Von den Zahlen her bleibt festzuhalten, dass die Naturkatastrophen insgesamt mit 550 Millionen Euro das zweite Quartal belastet haben. Dazu muss man noch 45 Millionen Zusatzprämie rechnen, die wir an die Rückversicherer für Nutzung der Deckungen zahlen mussten. Wenn ich jetzt auf Seite 4 auf die Gesamtergebnisse eingehen darf, wir haben im zweiten Quartal fast genauso wie im ersten Quartal unseren Umsatz um rund 6,5% gesteigert und auch das Nettoeinkommen ist gut um ein Viertel gestiegen. Das vergleicht sich sehr mit dem ersten Quartal. Das operative Ergebnis ist 5% gestiegen im zweiten Quartal und das wird sehr stark getrieben von einem hervorragenden Ergebnis im Schadenunfallbereich, einer starken Performance der Vermögensverwaltung, also Asset Management, und auch von einem soliden Ergebnis in Leben und Kranken. Insgesamt 2,4 Milliarden operatives Ergebnis ist schon eins der stärkeren Quartale. Wenn wir uns jetzt die Eigenkapitalposition ansehen, gegenüber dem Jahresende ist unser Eigenkapital 5% zurückgegangen. Das ist gut 2,5 Milliarden Euro. Das ist getrieben von drei Faktoren. Zum einen sind wegen der kleinen Zinssteigerung im Juni sind die unrealisierten Gewinne in unseren festverzinslichen Anlagen zurückgegangen. Das macht netto für das Eigenkapital 3,5 Milliarden aus. Weiterhin haben wir 2 Milliarden Dividende ausgezahlt und dagegen muss man dann rechnen, dass wir 3 Milliarden an Gewinnen in dem Halbjahr eingenommen haben und die Differenz wird erklärt durch Wechselkursveränderungen, die auch im zweiten Quartal sehr stark waren. Wir haben nach wie vor eine sehr starke ökonomische Solvabilität, wie auch die klassische Solvabilität unter Solvency I gemessen, hier als Finanzkonglomerat Solvabilität bezeichnet. Da sind wir 4% zurückgegangen, aber das liegt einfach daran, dass wir es uns leisten konnten, im Juni ein sogenanntes Hybridpapier von 2 Milliarden Dollar zu kündigen und es nicht durch ein neues Papier zu ersetzen, weil wir unsere Kapitalposition im Moment für ausreichend sehr gut betrachten. Wenn wir auf die Schadenunfallversicherung jetzt kurz einschwenken, das zweite Quartal ist im Wachstum schwächer als das erste Quartal, wo wir noch 2% ausgewiesen haben. Aber hier ist der Haupttreiber für die Schwäche eigentlich auch die veränderte Beteiligung an diesem Crop, also Ernteausfallversicherungspool in den USA. Das sieht man besonders, wenn man auf die Zeile USA schaut, wo die Prämie minus 35% genau diesen Punkt belegt. Wenn ich das mal rausnehme, haben wir in allen anderen Ländern ein bereinigtes Wachstum von 2,3%, und das reflektiert, glaube ich, nicht nur die Wirtschaftslage in Europa, sondern vergleicht sich zu unseren Wettbewerbern, die in den gleichen Ländern um Marktanteile kämpfen, glaube ich, sehr, sehr gut. Und wir zeigen Wachstum in Märkten, wo andere doch Abrieb verzeichnen müssen. Besondere Wachstumsträger sind für uns Lateinamerika, die Türkei, das ist aber schon von Herrn Diekmann angesprochen worden, und dann unsere neueste Global Line, also globale Aktivität Allianz Worldwide Partners, wo wir unser Geschäft des Assistance Service und internationales Krankengeschäft, aber auch Geschäft mit den internationalen Autoherstellern gebündelt haben und es zur neuen globalen Wachstumsstory entwickeln. Welche Ergebnisse hat das PNC-Geschäft insgesamt gebracht? Auf Seite 7 sehen Sie die detaillierten Entwicklungen der Schadenkostenquote, aber auch der Ergebnisveränderung der einzelnen Komponenten. Der Hauptträger der Ergebnissteigerung ist das technische Ergebnis, also was aus dem Underwriting für das Unternehmen übrig bleibt. Trotz 5,5 Prozentpunkten Einfluss der Naturkatastrophen konnten wir unsere Schadenkostenquote verbessern. Mit 96,0 Prozentpunkten ist sie nicht mehr ganz so stark wie im ersten Quartal, aber das wäre bei der Naturkatastrophenflut auch nicht zu erwarten gewesen. Das Abwicklungsergebnis ist im zweiten Quartal stärker als im ersten Quartal. Hier gibt es mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Im zweiten Quartal 2012, letztes Jahr, hatten wir Reserveverstärkungen, zum einen für die Thailandflut aus dem Jahr 2011 noch vorzunehmen. Zum anderen hatten wir im zweiten Quartal begonnen, die Reserven in unserer Amerika-Tochter zu verstärken. Wie Sie wissen, hat das ja dann im dritten Quartal zu einer größeren Reserveverstärkung dort geführt, sodass wir letztes Jahr eher ein reduziertes Ergebnis im Vergleich hatten. Und dieses Jahr kommt auch noch besonders hinzu, dass Italien mit einem besseren Schadenverlauf zum Abwicklungsergebnis sehr erfreulich beiträgt. Was man dann auf der Folgeseite, wo wir auch die Einzelergebnisse der Länder darstellen, besonders sieht: Italien glänzt mit einer Schadenkostenquote von 76% und setzt sich damit intensiv vom Wettbewerb in Italien ab. Als jemand, der Kundenservice und Profitabilität in einer sehr positiven Weise verbinden kann. Die hohe Schadenkostenquote in Deutschland von 110% sollte Sie nicht erschrecken, denn Deutschland war das Zentrum der verschiedenen Naturkatastrophen. Neben den schon angesprochenen Fluten gab es halt Sturm- und Hagelereignisse auch noch Ende Juni, die mit 120 Millionen noch zusätzlich Deutschland belastet haben, sodass sich der Einfluss der Naturkatastrophen für Deutschland alleine auf 17 Prozentpunkte kumuliert. Das heißt, wenn wir die von den 110 abziehen, kommen wir eigentlich auf eine sehr vergleichbare Schadenkostenquote wie im ersten Quartal. Das heißt, das unterliegende Geschäft und die Trends in Deutschland sind nach wie vor intakt und in Ordnung. Sehr viele andere Länder haben auch zu dem guten Ergebnis der Schadenkostenquote beigetragen. Und auch unser Amerika-Geschäft mit 100% liegt genau auf Kurs unserer Erwartungen. Damit noch ein kurzer Blick auf das Investmentergebnis des Schadenunfallgeschäftes. Die nominalen Erträge sind auf 784 Millionen gesunken, aber wenn Sie in die Zeile darunter schauen, sind die Zinsen und ähnlichen Erträge ziemlich auf Vorjahresniveau geblieben. 40 Millionen absinken ist eigentlich in Zeiten dieser niedrigen Wiederanlagezinsen ein immer noch sehr ansehnliches Ergebnis. Dass wir bei den Nettorealisierungen Verluste haben, liegt nicht an irgendwelchen Abschreibungen von Papieren, sondern ist in erster Linie negativen Wechselkursergebnissen auch im operativen Geschäft zuzurechnen, die wir unterm Investmentergebnis accountingmäßig ausweisen. Damit komme ich schon zum Lebensgeschäft. Hervorragendes Wachstum im zweiten Quartal. Es hatte sich schon im ersten Quartal mit sehr guten Wachstumszahlen abgezeichnet, aber hat sich noch verstärkt und hat damit auch das Wachstum des Schadenunfallgeschäftes weit überkompensiert, so dass wir mit 10% plus im Lebenssegment getragen von Deutschland, Frankreich, Italien, aber auch der Emerging Market Bereich Asien trägt wunderbar dazu bei und ist ein Beleg, dass wir mit HSBC nicht nur neue Verträge abschließen, sondern diese Verträge auch in Wachstum und Neugeschäft umsetzen. In dem Bereich Asien-Pazifik, um Ihnen ein Detail zu geben, Taiwan hat im zweiten Quartal 130% Wachstumssteigerung gegenüber dem Vorjahr und das ist sehr stark den Bankverbindungen zuzuschreiben, so dass auch insgesamt der Bankenkanal der Hauptträger dieses Wachstumssprungs ist. Mit 4 Prozentpunkten des Plus von den 10 trägt der Bankenkanal sehr gut bei. Und Bankenkanal heißt bei uns Italien, Deutschland, aber auch Frankreich und nicht zu vergessen Spanien. Das Plus von 45% ist hier auch sehr stark Bankdistribution gebunden. Wenn wir jetzt auf Seite 11 gehen und einen zweiten Blick auf das operative Ergebnis des Lebensgeschäfts werfen, muss man sagen, dass die 150 Millionen Euro Reduktion im operativen Ergebnis zwar auf den ersten Blick nicht erfreulich sind, aber eigentlich eine Konsequenz unserer Risikopolitik und Risikomanagement sind. Als Lebensversicherer mit Garantien muss unser besonderes Augenmerk darauf gerichtet sein, die Garantien langfristig zu erfüllen und uns daher gegen fallende Zinsen abzusichern. Absicherung gegen fallende Zinsen bedeutet aber auch, wenn die Zinsen leicht nach oben gehen, gehen manche dieser Absicherungen im Wert runter. Darum haben wir unterm Investmentergebnis verborgen Verluste aus diesen Zinsabsicherungsstrategien enthalten, die wir dann, wenn wir auf Seite 12 gehen, sehen wir, dass die vorwiegend das deutsche operative Ergebnis getroffen haben, wo das gegenüber dem Vorjahr um rund 150 Millionen Euro zurückgegangen ist. In den USA haben wir, wie auch andere amerikanische Marktteilnehmer, positive Ergebnisse aus den Absicherungsstrategien, wie das eben für das VA-Business typisch ist. Diese Erträge sind aber vorwiegend in gestiegene Amortisationen unserer aufgeschobenen Abschlusskosten gegangen, sodass die im Gesamtergebnis des Quartals nicht mehr sichtbar geworden sind, sondern nur in den Cashflows in Amerika. Sonst sind eigentlich insgesamt die Gewinne bei den meisten Lebenstöchtern leicht gestiegen auf erfreulich breiter Basis. Und noch eine Bemerkung zum Neugeschäft. Unsere Neugeschäftsmarge, aktuariell gemessen 1,7% beträgt, hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Aber insgesamt der Neugeschäftswert ist natürlich deutlich gestiegen, was dem großen Volumensteigerung zu verdanken ist. Zusätzlich kommt hinzu, was den was unter Risikoaspekten die Attraktivität des Neugeschäftes erhöht, haben wir einen erheblich gestiegenen Anteil in der fondsgebundenen Versicherung in Italien zum Beispiel, aber auch in Asien und auch in Frankreich zum Teil. Wie hat sich die Sicherheit für unsere Kunden und unsere Investmentmarge entwickelt? Dieser Frage gehen wir auf Seite 13 nach. Und wenn ich Ihren Blick auf die Zeile Marge lenken darf, sie ist unverändert bei 0,2 Prozentpunkten geblieben. Da hier Rundung natürlich eine Rolle spielt, kann ich Ihnen sagen, dass es im letzten Jahr waren es 18 Basispunkte, die dahinter lagen, und dieses Jahr 19 Basispunkte. Also auch die Erfüllung der Garantien, die Teilung des Zinsergebnisses mit den Kunden und auch der Anzahl des Aktionärs sind in einer sehr stabilen Situation. Die nächste Seite bezieht sich auf die Berechnung des Embedded Values, der den Unternehmenswert des Lebensversicherungsbestandes misst. Der ist über die 6 Monate stabil geblieben und ich würde jetzt nicht darauf länger eingehen. Viel interessanter ist, wie hat sich die Nettomittelzuflüsse in unserem Asset Management Geschäft entwickelt. Seite 15 zeigt Ihnen die gesamtverwalteten Vermögen, wobei eigentlich der interessantere Teil die Drittgelder sind. Das ist die dunkelgrünen gekennzeichneten Bereiche. Und dort haben wir gegenüber dem letzten Jahr eine Steigerung von 100 Milliarden Euro. Natürlich muss man jetzt die verschiedenen Zeitpunkte gucken. Wenn wir die 1456 Milliarden Euro verwaltete Vermögen für Dritte vergleichen mit dem 1. Januar, so liegen wir noch gut 20 Milliarden im Plus. Wenn wir es mit dem 1. April vergleichen, sind wir 60 Milliarden im Minus. Klar haben sich die Vermögenswerte, die ja auf Marktwert gemessen werden, durch die Zinssteigerung im Juni etwas reduziert, liegen aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Insbesondere, wenn man eine Aufteilung macht zwischen den traditionellen Produkten, wozu auch der Global Return Fund gehört, und den neueren Produktgenerationen, haben wir in den letzten 12 Monaten ist die 100 Milliarden Steigerung fast ausschließlich den neueren Produkten zuzuordnen, während die alten Produkte mit 500 Milliarden Euro ziemlich stabil geblieben sind über die 12 Monate. Und das kann man auch auf Seite 16 sehr gut im Langfristtrend sehen. PIMCO hat sich in den letzten 10 Jahren von einem mittelgroßen Vermögensverwalter zu einem echten Weltmarktführer entwickelt. Und in diesen 10 Jahren Entwicklung sind die Zinsen nicht mit dem Lineal gezogen immer leicht nach unten gegangen, sondern es gab dort Phasen von steigenden Zinsen und es gab Phasen von fallenden Zinsen. Und deswegen ist, glaube ich, die einfache Formel, dass jeder Basispunkt Bewegung bei den 10-jährigen amerikanischen Staatsanleihen über PIMCOs Wohl und Wehe entscheidet, glaube ich, ein zu schneller Schluss. Und ich glaube, PIMCO hat in den 10 Jahren ein skalierbares Business mit sehr hohen Erträgen und einem sehr professionellen, langfristig orientierten Management aufgebaut, was sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln wird. Und damit komme ich schon zu dem operativen Ergebnis und den Umsätzen bei unserem Asset Management Business. Wir haben mit 1,8 Milliarden eingenommenen Fees, von denen nur 78 Millionen im zweiten Quartal erfolgsabhängig, also sogenannte Performance Fees sind, was im zweiten Quartal immer eher eine kleine Zahl ist, haben sich die Erträge sehr gut entwickelt. Und die Steigerungen sind absolut und relativ sehr beeindruckend. Wir haben nämlich in diesem Quartal einen neuen Rekord bei den Vieheinnahmen, was sich dann auch zu einem Rekord im operativen Ergebnis niederschlägt. Und auf Seite 18 sehen Sie 800 Millionen operatives Ergebnis für das zweite Quartal. ist ein sehr starkes Ergebnis. Wir hatten 900 Millionen im ersten Quartal, wovon allerdings gut 200 Millionen eben Performance Fees waren, sodass wir, wenn wir die Performance Fees weglassen, sehen Sie, dass wir in den unterliegenden Ergebnissen auch hier einen neuen Rekord haben, was getragen wird von einer sehr guten Kostenquote. Das ist das Aufwand-Ertrag-Verhältnis, wo PIMCO knapp über 50% liegt, wie Sie auf der Seite sehen können, und weiter als eben der ertragreichste Asset Manager weltweit gesehen werden kann. Und damit kommen wir schon auf die Zusammenfassung der Ergebnisse. Ich möchte hier nochmal auf das zentrale Segment, wo wir die Kosten der Holding und andere Aktivitäten zusammenfassen, die nicht in den Einzelgeschäftssegmenten abgedeckt sind, eingehen. Das ist auf 274 Millionen Verlust gefallen, aber da es sich hier um Kostenpositionen handelt, liegt das im Bereich unserer angestrebten Größe für das Jahr und ist das zeitanteilige Ergebnis, was wir erwartet haben. Dazu die 100 Millionen Verschlechterung, wenn Sie so wollen, sind getragen einerseits von erhöhten Pensionskassenaufwendungen gemäß den IAS-19-Buchungen, die wir Anfang des Jahres eingeführt haben, und zum anderen neuen Investitionen in globale IT-Systeme. Wie kommen wir jetzt von dem operativen Ergebnis zu unserem Nettoergebnis? Das wird auf Seite 20 dargestellt. Das gestiegene operative Ergebnis plus einem positiven, nicht operativen Ergebnis, was getragen wird von guten realisierten Gewinnen, aber einer deutlichen Minderung von Abschreibungen. Die Aufwendungen für Zins, für Fremdfinanzierung sind leicht gefallen. Hier kommen uns zu Hilfe die erfolgreichen Neuplatzierungen der Anleihen vom Frühjahr, sodass wir mit einem Vorsteuerergebnis von 2,5 Milliarden enden und einer leicht niedrigeren Steuersatz. Der Steuersatz letztes Jahr war von einigen Einmaleffekten geprägt. Damit auf Seite 21, dass wir die Gesamtprognose für das Jahr am oberen Ende sehen, hatte der Herr Diekmann Ihnen bereits erläutert. Und damit kann ich eigentlich nur noch mal zusammenfassen: Wie im ersten Quartal Umsatzsteigerung um rund 6,5%, weiteres operatives Ergebniswachstum um 5% und 26,8% Steigerung des Nettoeinkommens bei gleichzeitig starker Kapitalposition und Bilanz belegen ein durchaus sehr erfolgreiches zweites Quartal.
Damit kommen wir zur Fragerunde, bitte.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste und die Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit Ihr Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Stern 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, drücken Sie bitte Stern 1, um eine Frage zu stellen. Wir werden nun einen kurzen Augenblick warten, um allen Teilnehmern die Gelegenheit zu geben, ihre Frage zu signalisieren. Unsere erste Frage kommt von Michael Flemmig von der Träumex-Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen, Herr Diekmann, Herr Wemmer, Herr Groß. Ich hätte drei Fragen insgesamt, und zwar zu den Themen Prognose, PIMCO und Zinsumfeld. Zur Prognose: Die Belastung durch Naturkatastrophen dürfte im ersten Halbjahr in etwa auf der budgetierten Höhe gelegen haben. Trotzdem liegt das operative Ergebnis erheblich über der Planung. Könnten Sie mal schildern, welche Aktivitäten denn besser laufen, als Sie ursprünglich gedacht hatten? Zweite Frage zu PIMCO. Muss ich ein bisschen ausholen. Im zweiten Quartal konnte man beobachten, dass die Analysten mehrfach in Berichten über die Mittelzuflüsse bei PIMCO berichtet haben. Auch im Allianz-Aktienkurs waren zumindest kurzfristig Effekte zu beobachten. Jetzt ist ja Volatilität für die Allianz kein Fremdwort mehr, aber meist stammt sie aus externen Einflüssen, also Staatsschuldenkrise und nicht aus dem operativen Geschäft. Operativ gilt die Allianz eher als konservativ. Daher meine Frage, verändert sich denn aus Ihrer Sicht mit der wachsenden Bedeutung des Asset Managements auch im Zahlenwerk der Allianz etwas die Philosophie der Allianz, für die sie steht? Die dritte Frage zum Zinsumfeld. Sie hatten wiederholt darauf hingewiesen, das sei die größte Herausforderung für die Allianz, insbesondere auch die wachsende Volatilität, also das Auf und Ab dort. Verändert sich denn die Positionierung der Allianz im Zinsumfeld? Also sichert man sich zum Beispiel jetzt nun weniger gegen fallende Zinsen ab, weil man da vielleicht eine Wende sieht? Dankeschön.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Flemig. Zum Geschäftsverlauf und was hat sich eigentlich positiv entwickelt gegenüber unserem Plan, sagt Herr Wemmer gleich was. Ich fange mal an mit Ihrer wichtigen Frage, PIMCO. Also ist ja bekannt, dass inzwischen ungefähr ein Drittel des Ergebnisses von uns aus dem Asset Management kommt, das im Wesentlichen getrieben ist von PIMCO. Erfreulicherweise aber auch mit einem großen Beitrag von Allianz Global Investors. Das muss man, glaube ich, auch nochmal rausstreichen, weil PIMCO immer sehr, sehr im Vordergrund steht. Ist natürlich auch die große Einheit. Jetzt ist die Berichterstattung, die wir in den Medien sehen, ja immer mehr geschuldet der Performance des Total Return Funds, weil da wird sozusagen im Monatsabgleich berichtet und der Total Return Fund ist natürlich auch als ein sehr, sehr großer Fonds, macht ungefähr 20% von PIMCO aus, schon sehr, sehr prominent positioniert. Die Philosophie, Sie sprechen ja an, das bringt denn Volatilität möglicherweise in das Geschäftsmodell der Allianz und hat sich da was verändert. Das sehen wir eigentlich nicht so. Wir sehen eine erstaunliche Festigkeit der Assets under Management. Auch wenn man jetzt mal Bewegungen von 10 Milliarden in oder out sieht, dann ist das im Vergleich zu dem großen Pool von 1,2 Billionen natürlich eine Nachkommastelle. Und also ich glaube, es wäre verwegen zu sagen, dass man sozusagen auf ein immer steigendes Volumen da setzen muss, weil natürlich sind sie auch Marktbewegungen jetzt etwas stärker ausgesetzt. Das gehört zu dem Geschäft, das gilt sowohl für Währung als auch für Zinsentwicklung. Und dabei meinen wir vor allen Dingen Zinsentwicklungen, die sehr plötzlich und sehr erratisch sind. Dafür muss man sich mit so einem großen Pool natürlich einstellen. Und das gelingt am besten, wenn es sozusagen vorhersehbare und moderate Steigerungen oder fallende Zinsen sind. Genau deswegen haben wir ja in der Vergangenheit auch immer wieder betont, dass wir uns in alternative Produkte entwickeln, damit ein bisschen mehr Diversifizität bei PIMCO im Produktportfolio ist. Und das hat sich eigentlich in den vergangenen Quartalen recht gut entwickelt, sodass, ich versuche es nochmal zusammenzufassen, diese etwas einseitige Konzentration auf den Total Return Fund, das unserer Sicht ein bisschen dazu bewegt, die Dinge zu einseitig zu sehen. Und das liegt natürlich im Ende, Herr Flemig, dann immer an uns, dass wir vielleicht auch ein bisschen breiter über das Thema Asset Management und PIMCO und Produktportfolio berichten müssen. Und das werden wir dann endlich uns auch vornehmen. Ändert das jetzt was für das Investmentverhalten der Allianz? Sie fragen Absicherung von Zinsen nach unten oder oben. Das ist eigentlich eine der schwierigsten Fragen, weil ich habe es ja eben angekündigt oder selber angesprochen, das niedrige Zinsumfeld an sich zwingt uns ja schon in eine, ich sag mal, sehr sophistizierte Investment-Aktivität, die ja dadurch ein bisschen noch verkompliziert wird, dass sie nicht nur sich an rein ökonomischen Themen ausrichtet, sondern an erwarteter Regulierung und natürlich auch an einer, das darf man ja nicht vergessen, Accounting-Entwicklung, die Marktbewegung immer stärker in den Vordergrund drückt, während wir ja ein sehr langfristiges Geschäftsmodell haben, wo eigentlich aktuelle Marktbewertungen eine kleinere Rolle spielen müssten. Und das ist auch genau die Auseinandersetzung, die wir mit allen Beteiligten haben. Wenn man einen Investor, und inzwischen gehört die Allianz ja zu den ganz großen Investoren in der Welt, auch tatsächlich für zum Nutzen, ich habe auf die Wirtschaftsentwicklung zum Beispiel in Europa hingewiesen, nutzen möchte, dann muss man sich mit diesen Themen und dem gemeinsamen Impact von Regulierung, Accounting und Schwankungen ein bisschen besser auseinandersetzen. Die interessante Geschichte, Herr Wemmer hat das so im einen oder anderen Nebensatz ja auch angekündigt oder angemerkt, dass es zusätzliche Schwankungen gibt über das Thema Währung. Wir sind ja heute nicht mehr nur ein Investor in der Schweiz, im Pfund oder im US-Dollar, sondern wir gehen viel weiter in die Emerging Markets und damit gibt es natürlich eine Vielfalt von Entwicklungen, die zunehmend aber auch korreliert sind. Also wenn der FED-Chef was sagt zur Entwicklung des US-Dollars, dann bildet sich das fast eins zu eins dann auch in den Emerging Market Währungen ab. Und das sind vielleicht die etwas neueren Entwicklungen bei der Allianz, dass durch die sehr, sehr diversifizierte Investmentpolitik man sehr stark aufpassen muss, dass man so Quartalsschwankungen, die sich jetzt aus mehreren Bereichen bei uns konzentrieren, nicht überbewertet, sondern immer mal die Stabilität über die Zeit im Auge hat. Da gibt es noch einen anderen Aspekt, der uns natürlich sehr hilft. Und das gilt nicht nur für das Asset Management, sondern auch für die Versicherungsaktivitäten. Das ist eine der besten Ausgleiche für die Ergebnisentwicklung, ständiges Wachstum der Assets under Management auch auf der Versicherungsseite sind, sodass wir viele Entwicklungen auf der Zinsseite zumindest mal mitkompensieren können über die Entwicklung des Anlageportfolios.
Gut, wenn ich noch ergänzen darf, guten Morgen Herr Fleming, auch nochmal von mir.
Ja.
Ich glaube, was wir hatten ja letztes Jahr gesagt, als Kompensation für fallende Zinsen müssen wir im Schadenunfallbereich auf das Underwriting-Ergebnis achten und ich glaube, das ist uns besser gelungen, als wir das halt vorausgeplant hatten. So. Und da ist zum Beispiel jetzt Italien als, glaube ich, das herausragende Beispiel auch in absoluten Zahlen zu nennen. Aber es wird eigentlich getragen von allen anderen genauso, sodass wir insgesamt eben zu besseren Schadenquoten kommen. Aber auch das Asset Management läuft im ersten Halbjahr in den Ergebnisbeiträgen natürlich auf einem sehr hohen Niveau, sodass das, glaube ich, die beiden Hauptbeitragenden zum Ergebnis sind.
Und natürlich, dass, wenn man das noch ergänzen kann, Herr Flemming, das nicht operative Ergebnis zeigt, dass wir doch ein paar Themen sehr gut adressiert haben, die in der Vergangenheit immer geschwankt haben. Das ist unser Private Equity Portfolio zum Beispiel, wo wir mit hohen Abschreibungen eigentlich in den letzten Quartalen immer dabei waren. Jetzt haben wir ein sehr stabiles, nicht operatives Ergebnis erreicht.
Herzlichen Dank, Herr Diekmann, Herr Wemmer.
Bitte.
Nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Catherine Jones von Reuters. Bitte schön.
Guten Morgen, ich habe ein paar Fragen zum Asset Management. Da würde mich interessieren, wie denn das dritte Quartal angelaufen ist. Einige Analysten munkeln ja schon, dass sich das Wachstum da in der Sparte, auch wenn sie noch so gut läuft im Moment, am Jahresende, spätestens nächstes Jahr abschwächen dürfte. Vielleicht haben Sie da eine Einschätzung, forward-looking. Dann ist mir aufgefallen, der höhere Provisionsüberschuss in der Sparte geht ja auch auf höhere Margen zurück. Vielleicht könnten Sie kurz sagen, bei welchen Produkten sich da im Moment höhere Margen durchsetzen lassen, weil es scheinen ja nicht die Anleihefonds zu sein. Und daran anschließend noch eine Frage, vielleicht können Sie sagen, wenn die Gelder zuletzt aus den Anleihefonds rausgeflossen sind, wo sind die denn hingegangen? Was sind denn da im Moment die Trends der Anleger? Und ganz zum Schluss noch eine Frage an Herrn Diekmann als Aufsichtsrat bei Siemens. Jetzt, wo die wo der Chefwechsel durch ist. Würde mich noch interessieren, wie Sie das im Nachhinein bewerten, ob das gut gelaufen ist oder ob der Image-Schaden doch sehr groß ist und was so die Erwartungen an Herrn Kieser sind. Danke.
Ja, ich fange gerne mit Siemens an, obwohl ich mich normalerweise nicht äußere zu solchen Mandaten. Ich gratuliere Herrn Kieser dazu, dass er CEO geworden ist und wünsche ihm nicht nur als Aufsichtsrat, sondern uns allen als Teilnehmer an der deutschen Wirtschaft guten Erfolg. Siemens ist ein sehr, sehr wichtiges Unternehmen für die deutsche Wirtschaft und ich glaube, mit Herrn Kieser haben wir einen exzellenten CEO.
Gut, dann darf ich mich
zum eigentlichen Thema.
Um Fragen nach dem Asset Management kümmern. Wir haben den Juli gestartet mit einem ganz kleinen Uptick in den Totalwert Assets Under Management nach den vorausläufigen Berechnungen. Die Marge hat sich schon seit einiger Zeit positiv entwickelt. Ich hatte von dieser Rotation von unseren Core-Produkten in die Non-Core-Produkte gesprochen und die haben leicht höhere Verwaltungsmargen und damit haben wir auch im zweiten Quartal eine höhere Durchschnittsmarge als im zweiten Quartal und wir könnten uns durchaus vorstellen, dass es in diesem Trend noch Upside gibt. Die Frage nach, wo gehen eigentlich die Gelder hin und die Sektorrotation, da kann ich Ihnen die gleiche Antwort geben wie ein sehr bekannter Vertreter des Marktführers im Asset Management. Die Fixed Income Gelder sind meistens in Cash geparkt und eine Sektorrotation vom festverzinslichen Bereich in den Aktienbereich ist nicht zu beobachten. Und auch dieser andere Konkurrent hat genau den gleichen Shift von Core in Non-Core-Produkte im festverzinslichen Bereich. Insofern sind die beiden Marktführer hier ziemlich vergleichbar in ihren Beobachtungen und auch Entwicklungen. Und das lässt uns auch mit Zuversicht in die Zukunft blicken.
Okay, also Sie sehen noch keine Abschwächung im Asset Management insgesamt?
Nein.
Dankeschön.
Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Herbert Fromme von der Süddeutschen Zeitung. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Ich habe vier Fragen, Entschuldigung. Die erste Frage wäre, wie viel, habe ich das übersehen, wie viel Reserve Release war jetzt in den Schadenunfallzahlen drin und war das deutlich mehr als im Vorjahreshalbjahr? Mich würde interessieren, warum die Kostenquote bei Ihnen im Quartal relativ stark und auch im Halbjahr noch deutlich gestiegen ist, vor allem in den USA und bei der AGCS. Was steckt dahinter? Sie hatten erwähnt, dass Sie in den USA große Fortschritte gemacht haben. Dickmann, was hat sich denn genau verändert? Was machen Sie denn anders als vor einem Jahr? Und die letzte Frage, so ein bisschen ist mir noch nicht ganz klar, wie denn der momentane Stand der Finanzkrise die Allianz trifft und ob man sagen kann, dass Sie mit Ihrer Anlagepolitik in Frankreich, Italien und so weiter jetzt völlig aus der Gefahrenzone sind oder ist das für Sie immer noch gefährdetes Gebiet und wie hoch sind Sie da engagiert?
Herr Fromme, guten Morgen. Also ich fange mal an mit der letzten Frage. Ich habe es, glaube ich, ziemlich deutlich gesagt, dass ich die Staatsschuldenkrise nach wie vor als sehr akut sehe, auch wenn im Moment das natürlich alles ein bisschen gedämpft ist durch die EZB. Wir sind in Frankreich und Italien weiterhin stark engagiert. In Italien etwas haben wir ein bisschen ein Abbauprogramm gemacht. Das liegt aber nicht daran, dass wir fundamental nicht an Italien glauben würden, sondern dass einfach aus Risikogesichtspunkten die Akkumulierung hier im Mittelpunkt steht. Die Frage, ob wir da jetzt eine Gefährdung sehen, kann ich Ihnen so beantworten. Wir haben im letzten Jahr gesagt, unabhängig davon, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich eine Krise ist, die ja dann zum Beispiel in einem Schuldenschnitt enden könnte, wie wir es in Griechenland gesehen haben, den ich übrigens nicht herbeireden möchte, ja. Dass wir auf jeden Fall so solvent bleiben wollen, auch in einem solchen Fall, dass wir kein Kapital auf
nehmen müssen. Das sogenannte De-Risking, was wir im letzten Jahr durchgezogen haben und was wir auch tagesgenau immer nachfahren. Ich glaube, besser kann man sich nicht aufstellen, wenn man eben im Chor ein europäischer Versicherer ist, der ja auch mit großen Lebensversicherungsaktivitäten entscheidender Marktteilnehmer ist. Ja, was machen wir jetzt in den USA anders? Wir machen eine sehr, sehr strenge Refokussierung auf das, was wir eigentlich am besten können, Herr Fromme. Und was wir am besten können, ist eben das Geschäft mit den, ich sag mal, höherwertigen Häusern, Immobilien von, ich sag mal, etwas wohlhabenderen Kunden, Affluent-Kunden. Und eine sehr starke Konzentration auf die Themen, wo wir besonders gut sind im Commercial-Bereich, also zum Beispiel das Thema Entertainment. Während die anderen Aktivitäten, mit denen wir versucht haben, uns etwas breiter aufzustellen, zurückgefahren worden sind. Und das ist auch, was die Duration der Verbindlichkeiten angeht, wichtig. Wir haben eine Ausweitung gehabt in sehr, sehr langlaufende Verbindlichkeiten in den USA. Das sind bestimmte Liability Lines, aus denen wir uns zurückzeichnen. Das beantwortet auch teilweise die Frage, warum die Kostenquoten steigen, weil natürlich beim rückläufigen Geschäftsvolumen es sehr schwer ist, im Parallelschwung dann die Kosten abzuarbeiten. Wir sind mit unserer Abarbeitung der Kosten im Plan. Aber es geht halt immer nicht eins zu eins. Und zudem haben wir einen guten Teil des Crop-Business aufgegeben, weil wir auch da eine zu große Konzentration eigentlich in den USA hatten auf das Thema. Und das Crop-Business ist sehr, sehr kostenarm. Das heißt, im Durchschnitt, wenn Sie sich dann auf der Seite verkürzen, gehen die Kosten erstmal wieder hoch und müssen jetzt nachgearbeitet werden. Natürlich sind wir auch mit 100% noch nicht zufrieden, aber man muss ja immer sehen, wo man herkommt. Und so eine grundsätzliche Umsteuerung des Buchs geht eben nicht so schnell, wie man das insbesondere in Geschäften machen kann, die sehr kurz laufen. Da sind wir eben in den USA etwas länger und es wird auch noch etwas länger dauern. Das haben wir aber, glaube ich, von Anfang an auch so gesagt. Die Kostenquote im Konzern wird durch ein paar Sonderereignisse geprägt. Hier ist zum einen das, was ich eben angesprochen habe, die Frage des Crop-Business in den USA. Dann haben wir eine zweite Entwicklung, dass wir die Reinstatement-Premium für die Rückversicherung durch die Kostenquote ziehen. Und wir haben einen dritten kostentreibenden Faktor, und das ist das, die Integration des Geschäfts Euro-Cottage, die zu einem höheren Vertriebskostensatz bei uns in die Bücher eingehen als der Rest der französischen Veranstaltung. Zum Runoff würde Ihnen, Herr Wimmer, kurz die konkrete Zahl sagen, die, glaube ich, aber auch in der Präsentation steht.
Ja, guten Morgen, Herr Fromme. Bei der Kostenquote hatten Sie noch nach AGCS gefragt. Wir hatten letztes Jahr im zweiten Quartal einen sehr großen Vertrag im EAT-Bereich. Das war ein ILS-Vertrag, der natürlich eine sehr niedrige Kostenquote hat und damit, wenn der wegfällt, steigt auch bei AGCS dann im Quartalsvergleich die Kostenquote. Das Run-Off-Ergebnis ist 5,7 Prozentpunkte für das zweite Quartal. Das vergleicht sich mit 2,1 Prozentpunkten im Vorjahresquartal. Und da hatte ich, glaube ich, erwähnt, dass wir letztes Jahr Nachreservierungen für die Thailand-Flut im zweiten Quartal 2012 verbucht hatten, aber auch die ersten Reserveverstärkungen für den Fireman's Fund, sodass wir, und dieses Jahr gibt es in keinem Bereich Reserveverstärkungen zu verbuchen, sondern es sind alles Abwicklungsergebnisse, wobei sehr erfreulich beigetragen hat Italien. Und darum ist auch die italienische Schadenkostenquote, die schon vorher ja immer dicht bei 80 lag, nun jetzt unter 80 gesunken. Und das beinhaltet 100 Millionen Euro Run-Off-Ergebnis im zweiten Quartal, vorwiegend aus der Autoversicherung, die wirklich hervorragend verläuft.
Kann man das irgendwie steuern?
Was meinen Sie Steuern?
Dass Sie statt 2,1 5,7 Runoff-Ergebnis haben?
Wie ich gesagt habe, letztes Jahr hatten wir die Nachbuchungen aus der Thailand-Flut. Ich glaube nicht, dass wir die Nachbuchungen der Thailand-Flut steuern konnten. Und darum sind die Zahlen so, wie sie sind. Italien haben wir, da wir schon eine so hervorragende Schadenquote in der Autoversicherung haben, haben wir die Analysen sehr, sehr sorgfältig gemacht, bevor wir den Betrag gebucht haben. Darum waren wir Ende des ersten Quartals auch mit der Buchung noch nicht so weit und haben sie erst im zweiten Quartal durchgeführt. Sonst wäre es im ersten Quartal diesen Jahres gewesen.
Herr Frommel, Sie fragen ja am Ende, ob man über das Thema Runoff das Ergebnis gestaltet.
Genau.
Es gibt in dem Runoff sehr, sehr genaue Prozesse im Konzern. Also es kann hier keiner irgendwie einen Runoff buchen, ohne dass die zuständigen Geschäftsleitungen und die Reservekomitees sich mit dem Thema auseinandersetzen, Reserven freigeben. Und das Ganze wird ja von den Wirtschaftsprüfern auch nochmal angeguckt. Also die Gestaltungsmöglichkeiten über Runoff sind, auch wenn sie uns jetzt zufällig in diesem Quartal natürlich sehr zugutekommen, ausgesprochen gering.
Herr Dickmann, darf ich noch eine Frage stellen? Wenn Sie jetzt dem normalen Bundesbürger erklären müssten, warum die Allianz als großer Versicherungskonzern bei Riesenschäden aus Flut doch so toll dasteht, was würden Sie dem sagen?
Ja, weil wir im Sinne der Gesamtsteuerung des Konzerns sagen, dass wir bestimmte Großrisiken abschneiden. Und zwar, ich sag mal, ein Selbstbehalt von 300 Millionen ist ja, ich sag mal, kein geringer Selbstbehalt. Aber das ist Teil unserer Politik, dass wir sagen, große Ereignisse wollen wir nicht alleine tragen, sondern das ist auch ein Teil des Risikokapitalmanagements, die wollen wir dann angemessen sozusagen verteilen, damit wir nicht auf allen Spitzenrisiken sozusagen Volatilität im Ergebnisausweis haben, der die Leute dann auch ein bisschen verunsichern könnte.
Herr Fromme, wenn ich da noch ergänzen darf, wir haben im zweiten Quartal in Deutschland einen Verlust gemacht und weisen eine Schadenkostenquote von 110% aus, was einfach die hohen Naturkatastrophen reflektiert. Wenn die Naturkatastrophe nicht stattgefunden hätte, wäre das Ergebnis noch deutlich besser ausgefallen, denn die Ergebnisse in den anderen Ländern sind davon nicht verändert worden.
Dankeschön.
Bitte sehr. Die nächste Frage, bitte.
Unsere nächste Frage kommt von Mirko Reibka vom Plato Brief. Bitte schön.
Guten Morgen. Ich hätte drei Fragen auch. Und zwar, zum einen wüsste ich ganz gerne, was für einen Anteil Sie sich vorstellen könnten, den künftig diese neuen Produkte auf dem Lebensversicherungsmarkt ausmachen. Und in dem Zusammenhang auch, ob Sie da Unterschiede sehen in der Branche, meinetwegen zwischen privaten Versicherern und Versicherungsvereinen. Also spricht die Branche da Richtung Politik noch mit einer Stimme oder könnte das künftig mal sehr viel stärker getrennt werden? Eine zweite Frage. Wenn ich mir anschaue, AGI und PIMCO, beide mit guten Ergebnissen. PIMCO wird es jetzt in den nächsten Quartalen vielleicht etwas schwerer wieder haben, wenn man davon sprechen kann überhaupt. Sind die Überlegungen, dass man AGI und PIMCO vielleicht aus Kostengründen doch stärker integrieren kann, komplett vom Tisch wieder? Oder ist das etwas, was wieder aus der Schublade geholt werden könnte? Und als letzte Frage, die Finanzsituation des Konzerns haben Sie erläutert, ist sehr gut. Die hohe Dividendenfähigkeit haben Sie auch angesprochen. Was ist denn mit Überlegung zu einem Aktienrückkauf? Wie weit sind die gediehen oder wird darüber gar nicht nachgedacht? Beziehungsweise wenn Sie von möglichen Akquisitionen sprechen, wo wäre das denn möglich? Die lassen ja dann doch zumindest in einer größeren Dimension noch auf sich warten. Vielen Dank.
Ja, Herr Marker, vielen Dank. Ich fange mal hinten an. Aktienrückkauf ist aus meiner Sicht eigentlich immer so ein Zeichen, wenn man gar nicht mehr weiter weiß mit seinem Geld. Das ist bei uns nicht so. Sie sprechen das Thema Akquisitionen an. Wir machen jetzt seit ein paar Jahren ganz, ganz konsequent, dass wir auf komplementäre Akquisitionen gehen, also in den Ländern, wo wir gut aufgestellt sind und wo relativ schnell zu integrieren ist und wo natürlich auch Objekte sind, die dann zur Strategie passen. Also bei uns ist jetzt nicht die große Akquisitionswut da, weil wir im Prinzip auch keine Länder haben, wo wir jetzt unbedingt aus Skalengründen uns notwendigerweise verstärken müssten. Also wir haben da eine relativ komfortable Situation und können ein bisschen zuwarten, dass die Dinge sich so entwickeln, dass sie passen. Und ich glaube, die letzten Akquisitionen, die wir gemacht haben, entsprechen auch genau diesem Thema, nennen wir es mal komplementäre Akquisitionen. Zu Ihrer zweiten Frage, ob es irgendwelche Überlegungen gibt, PIMCO und AGI wieder zu reintegrieren, kann ich definitiv sagen, nein. Zumindest habe ich von solchen Überlegungen noch nichts gehört. Denn der Anteil der neuen Produkte, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir wünschen uns natürlich, dass dieses Produkt sehr erfolgreich ist, weil wir es wirklich auch persönlich für ein exzellentes Produkt halten. Jetzt haben wir an den Reaktionen gesehen in den Medien, dass es nicht so ganz einfach zu verstehen ist. Und das liegt einfach daran, dass wir auf einmal mehrere Features erklären müssen und dann erstmal kritisch hinterfragt wird, Menschenskinder, ist das eigentlich so komplex, dass es auch noch A, richtig erklärt werden kann und B, dann auch richtig verstanden wird. Das heißt, da müssen wir so ein bisschen, glaube ich, in das Thema Erziehung, sowohl Vertriebe als auch Kundenverständnis noch ein bisschen investieren und nicht zu erwartungsfroh sein jetzt. Aber ich glaube, dass am Ende ja immer eine Frage des Vertrauens so ein Produkt dann befördert, weil Produkt ist immer nur eine Seite, nicht? Die andere Seite ist eben, dass man heute mit Produkt auch Firma kauft. Und ich glaube, dass die Kunden und unsere Vertriebe mit diesem Grundvertrauen darin, dass wir eben genauso weiter gut wirtschaften werden auf der Investmentseite und auf der Kostenseite, dann vielleicht doch diesen Sprung machen, sich mit diesem Thema etwas näher auseinanderzusetzen, weil das ist nicht in 10 Minuten im Verkaufsgespräch getan. Die Frage, ob jetzt die anderen Unternehmen dann nachziehen, ergo ist ja mit einem etwas anders gelagerten Produkt an den Markt gegangen, ist nicht so ganz einfach, weil man muss so ein Produkt auch erstmal auf die IT-Plattform bringen. Und ich erwarte schon, dass wenn sich diese Produktgattung durchsetzt, andere folgen werden. Aber es wird sicherlich mit einer Zeitverzögerung passieren, weil es eben nicht ganz trivial ist, dafür die IT-Plattform zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, damit habe ich die Fragen beantwortet.
Und zur Branche vielleicht ganz kurz noch, ob Sie da so eine Differenz sehen zwischen Vereinen und privaten Versicherern. Die Vereine setzen ja mehr auf das klassische Modell weiterhin.
Ja, das habe ich gehört. Ich glaube, dass das relativ schnell dann an den Realitäten messen lassen muss, wenn die Regeln für Solvency II feststehen.
Danke.
Nächste Frage, bitte.
Wir kommen nun zu einer Frage von Ulrike Dauer von Dow Jones Wall Street Journal. Bitte schön.
Guten Morgen allerseits. Drei Fragen sind bei mir auch ungefähr übrig. Die erste Frage zu Solvency II. Sie sagten was von Übergangsfristen, die Sie gerne hätten. Erstmal genau wofür und wie lange sollen die sein? Da gibt es ja auch gewisse Streitpunkte zwischen Industrie und Regulierer oder vielleicht sind die Fronten noch anders. Zu den systemisch relevanten Versicherern ist klar, dass sie nicht erbaut sind, dass sie dazugehören, aber was genau erwarten Sie an neuen Anforderungen, auch was das Kapital angeht, ist wahrscheinlich noch relativ wenig konkret bisher. Dann fehlt mir an Einzelzahlen noch was zum Thema Tornado in Oklahoma im Mai. Da hatte ich keine Zahl gefunden, wie da die Exposure war. Vielleicht gab es ja auch gar keine, aber ich hätte ganz gerne Zahl. Und zum Zugunglück in Spanien stand ja auch noch was in den Wettbewerbsmedien. Vielleicht können Sie doch schon sagen, wie groß da maximal der geschätzte Schaden werden könnte. Danke.
Aber mal gerne. Guten Morgen, Frau Dauer. Ich glaube, ich werde die Fragen übernehmen. Fangen wir an mit Tornado Oklahoma. Das war eine Region, wo wir kaum Geschäft betreiben und ich sage jetzt mal aus dem Kopf weniger als eine Million Dollar. Darum ist das auch nirgendwo in den Unterlagen zu finden. Das Zugunglück in Spanien ist, rechnen wir mit einem Bruttoschaden von 10 Millionen Euro aus Unfallversicherungen und nach Rückversicherung ist es dann eine noch kleinere Zahl. Und jetzt zu den Solvency II Fragen. Wir unterstützen hier sehr die Forderung insgesamt der europäischen Industrie hier zu langen Übergangsfristen, denn schließlich haben sich unsere Lebensversicherungsbestände ja auch über Jahrzehnte aufgebaut und man kann keinen Systemwechsel in 24 Monaten durchführen, nur weil die aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen ändern, sodass die Übergangsfristen sicher für viele Unternehmen sehr, sehr hilfreich sind. Die Übergangsfristen heißen aber nicht, dass ich beim Neugeschäft 15 Jahre Zeit habe, Solvency II einzuführen, sondern bei den Neugeschäftsbetrachtungen werden die Unternehmen eigentlich schon im ersten Jahr dazu angehalten, ohne die Übergangsregelungen ihr Neugeschäft zu argumentieren, zu analysieren und auch zeigen, dass ihre Bilanz sie langfristig unterstützen kann. Und daher wird sich in der Neugeschäftsmischung stärker Solvency II und viel schneller durchsetzen, als die Übergangsfristen jetzt vielleicht suggerieren. Das ist meiner Meinung nach bei vielen Unternehmen der Industrie vielleicht noch nicht ganz analysiert worden, aber das wird, glaube ich, die große Überraschung, wenn dann die jetzigen Vorschläge Solvency II denn mal verabschiedet werden. Ja, und zur Systemrelevanz haben Sie eigentlich schon das Richtige gesagt. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten sehen, was wird sich daraus ergeben. Es sind einige Ankündigungen gemacht, dass in 12 Monaten ungefähr die Regeln feststehen sollen. Aber im Moment können wir alle nur spekulieren und da weiß ich auch nicht mehr als Sie auch.
Gut, eine Nachfrage nochmal. Der Bruttoschaden Spanien, der relativ klein ist, war jetzt aber für Sie selber, also für die Allianz.
Ja.
Seguros.
Ja, das ist jetzt für uns, für den Gesamtschaden, was andere da noch leisten müssen, da habe ich keinerlei Einblick.
Ja. Was ist denn beim Grandfathering, was halten Sie davon? Es wird ja auch gesagt, dass das eigentlich nicht angewendet werden soll.
Sie sind jetzt bei Solvency II
und
Hybridkapitalien.
Mhm.
Ich glaube, da wird es sicher noch ein bisschen Flexibilität geben müssen, weil das wäre ja, glaube ich, ein starker Bruch mit den existierenden Kapitalfinanzierungen. Denn wenn diese Papiere nicht mehr als Eigenkapital herangezogen werden, das würde, glaube ich, das Vertrauen auch der gut für den Kapitalmarkt wäre das vielleicht nett, aber ich glaube, das ist der Industrie so nicht zuzumuten und da bin ich mir eigentlich sicher, dass das trotzdem kommen wird.
Also noch Diskussionsbedarf sehe ich da.
Ja.
Gut, Dankeschön.
Die nächste Frage bitte.
Unsere nächste Frage kommt nun von Heike Jaberg von der Tagesspiegel. Bitte schön.
Ja, hallo. Guten Morgen, Herr Diekmann. Guten Morgen, Herr Wemmer. Drei Fragen sind bei mir auch noch geblieben. Die erste Frage bezieht sich auf die Akquisitionen. Herr Diekmann, da haben Sie gesagt, da wo man gut aufgestellt ist und wo Objekte vorhanden sind. Meine Frage ist, würde da eventuell auch Toll Collect zugehören? Ist das was Sie interessieren könnte, vielleicht auch zusammen mit Siemens? Zweite Frage zu den systemrelevanten Versicherern. Ist das Ihrer Ansicht nach ein Wettbewerbsnachteil, dass Sie auf dieser Liste stehen und rechnen Sie damit, dass Sie Ihr Eigenkapital, das ja nun gerade gesunken ist, aufstocken müssen? Und die dritte Frage zu dem neuen Produkt, Perspektive. Wäre das auch gekommen, wenn die Gesetzesreformen, die ja zum Jahreswechsel angedacht waren, also geringere Beteiligung der Kunden an den stillen Reserven, wenn das durchgekommen wäre? Vielen Dank.
Könnten Sie mir nochmal die zweite Frage sagen, Frau Jaberg?
Die zweite Frage bezog sich auf die Systemrelevanz. Und die Frage, ob Sie das als Wettbewerbsnachteil ansehen und was das möglicherweise fürs Eigenkapital bedeuten könnte.
Ja, also ich fange mal an mit der zweiten Frage. Ich glaube, Herr Wemmer hat das deutlich gesagt, wir wissen einfach noch nicht, was bedeutet es denn eigentlich, auch wenn immer von Kapitalaufschlägen die Rede ist. Man weiß ja noch gar nicht, auf welches Kapital eigentlich. Und da wir mit einer relativ hohen Solvenzquote unterwegs sind, die sich ja auch unserem Ratingkapital zum Beispiel ausdrückt, habe ich mal vorweggenommen, zu sagen, ich glaube, dass wir unter allen Umständen auch heute schon diese Erwartungen eigentlich erfüllen müssten. Ob das ein Wettbewerbsvorteil werden kann, ich glaube, in der Wahrnehmung der Kunden bedeutet es erstmal, jetzt ist alles gut, es kann nichts passieren. Die Frage, wären wir auch mit einem Produkt wie Perspektive rausgekommen, wenn wir diese jahrelangen Diskussionen nicht gehabt hätten zu Solvency II? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr interessante Frage. Ich glaube, es ist eine Kombination aus dieser intensiven Auseinandersetzung mit dem neuen Risikomanagement, zu dem ja jedes Unternehmen übrigens gesetzlich verpflichtet ist. Jedes Unternehmen ist inzwischen verpflichtet, nachzuweisen, dass Erkenntnisse, die sie gewinnen aus dem Geschäft, tatsächlich dann auch umzusetzen sind in Aktivitäten. Jetzt ist das Niedrigzinsumfeld und vor allen Dingen die deutliche Ankündigung aller Zentralbanken, großes Interesse daran zu haben, dass das langfristig auch so bleibt, glaube ich, in der Kombination mit dem Risikomanagement eine logische Folge, dass so ein Produkt herauskommt. Und ich wundere mich eigentlich, dass wir nicht schon viel früher auf die Idee gekommen sind, weil wir einfach immer zu treu an diesen immer durchgehenden Zins geglaubt haben oder Garantiezins geglaubt haben und einfach uns nicht vorstellen konnten, dass man nicht nur an, ich sag mal, Teilen dieses Produkts ein bisschen was verändert, sondern in der grundsätzlichen Konzeption. Eigentlich ist die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, so banal und einfach, wie das manchmal bei schwierigen Problemen ist, dass die Lösung dann eine ganz einfache ist. Also ich freue mich eigentlich darüber, weil man damit wirklich eine Reihe von Themen adressieren kann, die aus der Kundensicht, aus meiner Sicht, wirklich einen Vorteil darstellen. Das Thema Toll Collect möchte ich nicht jetzt als Toll Collect beantworten, aber wir haben ein sehr, sehr starkes Interesse, genau aus den Gründen, die wir eben genannt haben, in Infrastrukturprojekte zu gehen. Ob Toll Collect jetzt ein gutes ist oder schlechtes, kann ich nicht beurteilen, deswegen will ich es auch nicht hier kommentieren, aber grundsätzlich ist das Thema Infrastruktur extrem wichtig und aus wirtschaftlichen Gründen zum Thema Wachstum hören wir ja jeden Tag, wie groß der Investitionsbedarf in Infrastruktur ist. Und da hoffen wir, dass auch jedem, sagen wir mal, auf der Regulierungsseite, auf der politischen Seite klar ist, was für einen wertvollen Pool an möglichen Investments da Versicherer eigentlich darstellen können, sodass sozusagen der Bürger, der letzten Endes ja davon profitiert, über die Lebensversicherung selber in die Finanzierung mit einsteigen kann und davon profitieren kann. Finde ich ein super Modell.
Frau Jaberg, Ihre Frage, ob Perspektive und Bewertungsreserven einen Zusammenhang haben muss, kann ich verneinen. Mir fällt kein Zusammenhang zwischen den beiden Themen ein.
Okay, vielen Dank.
Dann kommen wir zur nächsten Frage.
Unsere nächste Frage kommt von Danuta Sarek von Focus Online. Bitte schön.
Schönen guten Morgen. Drei ergänzende Fragen hätte ich zum Lebensversicherungsprodukt. Herr Diekmann, können Sie erste Aussagen dazu treffen, wie gut es tatsächlich bislang ankommt, also wie viele Vertragsabschlüsse es seit Juli gab? Zweite Frage ergänzend nochmal zur Perspektive des Produkts. Sie sagten, Sie wünschen sich einen Erfolg natürlich. Was hieße das denn mittel- und langfristig auch für das Verhältnis zwischen den klassischen Kapital-, Lebensversicherung und dem neuen Produkt? Soll es das komplett ablösen eines fernen Tages? Und drittens wollte ich fragen, rein praktisch, inwieweit gehen Ihre Leute denn da jetzt aktiv auch auf Bestandskunden zu und bieten ihnen neue Verträge an? Dankeschön.
Ja, danke für die Frage, dass wir jetzt versuchen, sag mal, Altverträge umzudrehen in neue Verträge, das ist ja so ein bisschen, was dahinter steckt, das ist im Moment gar nicht der Fokus dieser Geschichte. Wir bemühen uns wirklich jetzt, erstmal das Verständnis dafür zu wecken und auch sehr intensiv zu schulen, weil es natürlich auch für die Vertreter ein neues Produkt und für die Banken, die es vertreiben werden, auch. Deswegen haben wir auch kein nennenswertes Verkaufsvolumen. Wir haben gerade mal so, das sind ein paar tausend laufende Stück. Also das ist wirklich im Vergleich zu dem, was wir verkaufen, sonst unbedeutend. Noch unbedeutend, aber das glaube ich mit einer Einführung, die gerade erst mal 30 Tage alt ist, auch nicht verwunderlich. Wird es das mal komplett ablösen? Ich habe ja in meiner Ansprache ein bisschen versucht, das zu sagen. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie man die Wirtschaftsperspektive nach vorne sieht. Nicht? Es gibt sicherlich Menschen, die sagen, Mensch, 1,75 Spatz in der Hand, besser als die Taube auf dem Dach. Und das ist ein bisschen eine Mentalitätsfrage. Kann ich sehr schwer einschätzen. Ich kann Ihnen aber sagen, dass wir natürlich dieses Produkt getestet haben mit potenziellen Kunden und da durchaus, wenn man es eben richtig erklärt hat, großes Interesse da war. Sonst hätten wir das Produkt ja auch gar nicht in den Markt gebracht, sondern hätten gleich gesagt, komm, wir machen ein Fondsprodukt. Das können wir ja auch besonders gut. Also die Frage, ob es verdrängen wird. Ich komme mal auf Herrn Wemmer, der eben deutlich sagte, eigentlich ist das der Auftrag des Gesetzgebers und der Regulierungsbehörden und das ist der ganze Sinn der Solvency II-Diskussionen, die wir haben, dass mittelfristig, langfristig das Neugeschäft sich in diese Richtung entwickeln sollte. Denn sonst haben wir eigentlich die Diskussion sonst geführt.
Ich glaube, dass, und da muss ich, glaube ich, die EU, EZB und auch die EU-Kommission noch ein bisschen überlegen, wie sie in Zukunft die Entwicklung der Finanzmärkte in Europa denn wirklich steuern wollen. Einerseits werden alle Banken dazu genötigt, ihre Bilanzen zu verkleinern. Das heißt, eigentlich muss die Finanzierung der Realwirtschaft stärker über den Kapitalmarkt laufen und das wird ja dann auch von der EU sehr stark mit dem Blick auf Amerika darauf verwiesen, dass wir eigentlich die Corporate Bonds, also die Unternehmensanleihen, noch verdoppeln müssten im Prozentsatz, um eben die Direktfinanzierung der Realwirtschaft zu erreichen. Das setzt aber voraus, dass es starke Investoren gibt, die diese Papiere auch kaufen. Und die Lebensversicherungsindustrie ist geradezu prädestiniert, diese Risiken zu nehmen und aufzunehmen. Da muss man aber jetzt in den Eigenmittelanforderungen an die Lebensversicherungsindustrie sehr stark auch da steuernd eingreifen, auch als EIOPA und EU. Für welche Teile will man das Geld jetzt allozieren? Wenn man die langfristigen, die 70-Jahres-Garantien so teuer macht, dann bleibt kein Geld übrig für Investmentrisiken. Und dieses unser Produkt Perspektive versucht innerhalb der jetzigen Rahmenbedingungen da eigentlich eine neue Perspektive aufzuzeigen, dass wir halt Kapital freisetzen für 70-jährige Garantien und dafür mehr Investmentrisiko nehmen. Und ich glaube, dass das sicher ein Weg ist, auch in Europa als Finanzierer der Realwirtschaft weiter zur Verfügung zu stehen. Und das sollte sicher auch unser aller Interesse sein, um Europa wieder in Schwung zu bringen.
Dankeschön.
Nächste Frage.
Wir kommen nun zu einer Frage von Jonathan Gould von Reuters. Bitte schön.
Ja, guten Morgen. Drei Fragen eigentlich, aber nicht so lang. Ich wollte fragen, die britische Aufseher in der letzten Zeit haben, die Versicherungsaufseher haben gesprochen von einem Mangel an Vertrauen in die internen Modelle von Versichern und haben auch eine Art Warning System, Frühwarnsystem für Versicherer vorgeschlagen. Das sollte so zumindest philosophisch parallel zu den Leverage Ratio bei den Banken gehen. Haben Sie ähnliche Hinweise von den deutschen Aufseher, dass Sie nicht genug Vertrauen in interne Modellen haben? Und wie wird das dann aussehen oder wie könnte man darauf reagieren? Zweite Frage, die deutsche Kreditwirtschaft hat eine ziemlich große Exposure zu den Municipals in den USA. Wie liegt das bei der Allianz und wie sehen Sie die Weiterentwicklung dort in den USA nach Detroits Pleite? Und drittens, es gab letzten Sonntag ein ziemlich großes Hagelereignis in Baden-Württemberg. Es gibt Konkurrenten, die melden so 260 Millionen in Schaden von diesem Ereignis. Wie sieht es aus bei der Allianz? Danke.
Ja, ich mache mal die erste Frage und Herr Wimmer wird Ihnen gleich das Thema Exposure zu Municipals in den USA sagen und ein bisschen was zum Hagelereignis letztes Wochenende. Also wir sind in einem sehr, sehr engen Zusammenarbeit mit der BaFin, was die Anerkennung unseres internen Modells angeht. Das ist eine wahnsinnig detaillierte Arbeit, also das ist nichts irgendwie, wo auf Vertrauen gebaut wird, sondern alles wird nachgerechnet, immer wieder getestet und gestresst, sodass ich sagen muss, ich glaube, wir lernen beide aus diesem Prozess und er ist sehr, sehr intensiv, mit wahnsinnig meinte ich nicht, es ist wahnsinnig im negativen Sinne, sondern intensiv. Das geht eigentlich durchs ganze Unternehmen durch, geleitet natürlich von unserem Risikomanagement. Und das ist eine steile Lernkurve für alle Beteiligten. Also von fehlendem Misstrauen kann ich da nichts sehen. Es setzt sich übrigens fort. Das ist nicht nur eine Frage mit den Aufsichtsbehörden, sondern auch zum Beispiel mit den Ratingagenturen, wo ja auch die Anerkennung des internen Modells ansteht. Auch da haben wir sehr intensive Diskussionen und haben gerade zum Beispiel von S&P zumindest Teile unseres internen Modells anerkannt bekommen, was dann ja auch darin endete, dass unser Rating Outlook negativ auf Stable angehoben worden ist mit einem AA-Rating. Das ist ja für einen in Europa beheimateten Versicherer kein, zumindest für uns war das eine sehr, sehr große Auszeichnung, die offensichtlich genau das reflektiert, dass das Vertrauen in das Modell, nachdem man es intensiv durchgegangen ist, doch da ist. Herr Wimmer arbeitet noch ein bisschen an den... Sie sind bereit.
Ja. Gut, also, dass die britische Aufsicht durch einen Meinungswandel geht, liegt vielleicht auch daran, dass sie jetzt mit der Bank of England fusioniert wurde und man da Erfahrungen mit internen Modellen der Finanzwirtschaft vielleicht gemacht hat, die man jetzt auf die Versicherung übertragen will. Die deutsche Kreditwirtschaft ist in den Muni-Bonds und wir sind insgesamt mit knapp 5 Milliarden Euro investiert, aber wir analysieren die Muni-Bonds wie alle Kreditrisiken auch und wir können uns ja da auch auf die Kreditexpertise von PIMCO sehr stark verlassen. Zum Beispiel Detroit haben wir ein Brutto-Exposure von 8 Millionen und netto ist die Zahl noch deutlich kleiner. Das Hagelereignis wird uns mit rund 200 Millionen Euro nach ersten Schätzungen belasten und ist ein Beleg dafür, dass wir halt doch ein volatiles Ergebnis haben. Und die Wetterereignisse dieses Jahr addieren sich damit für unser deutsches Geschäft schon auf 1 Milliarde brutto auf, wovon allerdings bei der Flut eben ein Großteil an den Rückversicherer gegangen ist.
Das kann man vielleicht auch nochmal sagen, weil das ich habe eben bei 50.000 Flutschäden gesagt, das ist schon so ein richtiges Großereignis. Hier bei dem Hagel reden wir schon über ungefähr 80.000. Schadenmeldungen.
Und wir gehen davon aus, die 80.000 teilen sich ungefähr auf in 40.000 Autoschäden und 40.000 Wohngebäudeschäden, wenn man das jetzt mal als grobe Zahlen nimmt, was zeigt, was so ein Hagelereignis an einem Sonntagnachmittag auslösen kann.
Gut, gibt es noch eine Frage? Sorry, Charles?
Ja, nur ganz kurz. Zu diesem ersten, diese Thema mit den britischen Aufseher. Befürchten Sie dann nicht, dass wegen der weil der interne Modell so kompliziert ist, dass die Aufseher dann nicht nur in Großbritannien, sondern anderswo eine einfachere Lösung oder Frühwarnsystem entwickeln werden, das zusätzlich zu alle anderen regulatorischen Aufforderungen auf den Versicherer kommen wird und ob das problematisch ist. So.
Ja gut, ich meine, das haben wir ja mit Solvency I, haben wir ja so eine einfache Regelung. Also ich glaube, die Rückkehr zu Solvency I kann ja keine Lösung sein und auch die Rückkehr zum Leverage Ratio bei den Banken ist ja keine Lösung, weil diese Einfachlösungen, sage ich mal jetzt quote on quote, erzeugen ja eigentlich nur unlimitierte Risikonahme, weil das Risiko im Maßstab nicht reflektiert ist. Und darum ist ja eigentlich Basel 1, 2, 3 als Antwort auf die Einfachlösungen entwickelt worden. Dass eine Rückkehr dazu jetzt der Weisheit letzter Schluss sein soll, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Okay.
Danke sehr.
Aufgrund des engeren Zeitplans heute, weil es eine Ergebnisballung gibt auch von anderen Unternehmen, würden wir jetzt zur letzten Frage kommen, wenn es noch eine gibt, bitte.
Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Fragen mehr. Ich möchte nun das Wort wieder an Herrn Christian Groß übergeben für abschließende Bemerkungen.
Gut, dann freuen wir uns, dass wir alle Fragen beantworten konnten und wünschen zumindest in Bayern, wo jetzt erst die Ferien beginnen, eine schöne Urlaubszeit.
Danke und wenig Hagel.
So, meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen noch einen angenehmen Tag.